NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Axel Seitz. Zu Gast heute der Schauspieler Winfried Glatzeder. Ich freue mich auf das Gespräch und schön, dass Sie da sind.
Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Seitz, und hoffe, den Zuhörer viel Spaß zu machen.
Davon gehe ich aus. Winfried Glatzeder, wenn ich in Ihre Filmbiografie schaue, dann sind mir drei historisch verbürgte Personen aufgefallen, denen Sie ein Gesicht gaben. Da ist zum einen der Mitbegründer der KPD, Paul Levy, in dem Film Rosa Luxemburg von 1986. Dann Antonio Salieri in Vergesst Mozart von 1985 und Till Eulenspiegel im gleichnamigen DEFA-Film von 1975. Über welche Rolle wollen wir zuerst sprechen?
Naja, mich hat eigentlich am meisten berührt der Till Eulenspiegel, weil das meinem Charakter am besten entspricht, sie und alle anderen reinlegen zu können, wenn sich mal die Chance bietet.
Als Sie mit Regisseur Rainer Simon Till Eulenspiegel drehten, da waren Sie ein knappes Jahrzehnt als Schauspieler bereits schon aktiv. Till Eulenspiegel war Mitte der 70er Jahre in der DDR nicht unumstritten. Von geschmacklos sprach die Kritik, aber es wurde auch über den Film gesprochen als eine Parabel über die politischen Zustände in der DDR. Mit dem Abstand von genau 50 Jahren, wie sehen Sie Till Eulenspiegel inzwischen heute?
Ja, das wäre heute wieder eine Möglichkeit, die Leute auf die Schippe zu nehmen. Das würde mir heute noch Spaß machen. Und als Eulenspiegel ihnen eine Speise vorzusetzen, die sie noch nie in ihrem Leben gegessen haben, wie der Ritter verlangt und ich dann rausgehe mit der Bratpfanne unter dem Hintern der Kuh, einen Kuhfladen brate und er sagt, ja, das schmeckt ja prima. Was ist denn das? Ich sage, scheiße. Oh! Also bei Till Eulenspiegel ist es ja auch nicht nur lustig, es ist ja meist lebensgefährlich, die Streiche, die er macht.
Ja, ganz genau. Aber nochmal zurück auf die Dreharbeit mit Rainer Simon, beziehungsweise mit den anderen Darstellern. Cox Haber, Eberhard Esche waren dabei. Hatten Sie den Eindruck, dass der Film überhaupt ins Kino kommen darf, Mitte der 70er Jahre in der DDR?
Ich habe damals gedacht, das ist überhaupt die Chance meines Lebens, mein Innerstes nach außen zu kehren. Und mir war das alles viel zu wenig. Ich hätte gerne noch viel mehr gemacht. Also ich durfte ja am Ende den Kaiser und die Minister bitten, als sie mich aufhängen wollen, den letzten Wunsch zu erfüllen. Und dann habe ich vor 1600 Leuten meinen nackten Arsch gezeigt. Und die Bitte, die letzte Bitte, die der Kaiser erfüllen musste, war, dass er nüchtern drei Tage hintereinander oder eine ganze Woche, weiß ich nicht mehr, kommt und mir den nackten Arsch küsst, wenn ich dann gehängt bin. Wer will schon einen toten nackten Arsch küssen und dann auch meinen? Also die Leute haben bei der ersten Einstellung so fürchterlich geschrien, waren so entsetzt. Dieser ganze Film hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und Rainer Simon und ich, wir haben beide so ein bisschen bösartigen Humor und insofern haben wir uns da toll ergänzt.
Dass Sie, Winfried Glatzeder, als Till Eulenspiegel nach 50 Jahren natürlich auch, nicht natürlich, aber dass Sie da immer noch bekannt sind, zeigt ja auch, dass Sie in einem Comic gerade Anfang dieses Jahres aufgetreten sind, und zwar mit den Aberfaxen im Mosaik. Da begegnen diese drei Kobolde Till Eulenspiegel und es ist Ihr Gesicht.
Ja, ist Wahnsinn. Also der Karikaturist hat es prima getroffen. Und das ist natürlich eine Wertschätzung meiner Arbeit, wenn da die Abrafaxe mit mir die ganzen Gemeinheiten miterleben dürfen und den Kindern erklären, was das für ein Schelm, was das für ein bösartiger Typ war.
Ich habe am Anfang ja noch zwei andere Filme erwähnt, nämlich einmal Rosa Luxemburg von Margarete von Trotter mit Barbara Sukowor. Das war ein großer Erfolg. Diesen Film haben Sie schon in der Bundesrepublik gedreht. Und dann gibt es noch diesen Vergesst Mozart. Sie spielen Antonio Salieri. Irgendwie ist dieser Film in Vergessenheit geraten, oder?
Es gab ja einen Film von Miloš Forman über Mozart und Salieri. Und dieses Buch ist von der Produktionsgesellschaft als ein Vorläufer des später gedrehten Films abgekauft worden und wir haben den realisieren dürfen. Die Arbeiten in Bratislava in den Studios haben wir gemacht. Die waren eigentlich, also es war nichts Besonderes. Dieser Film Amadeus, der später von Miloš Forman realisiert wurde, war wesentlich
spannender.
Es ist ja immer, was das Publikum auch mag, ist ja auch noch entscheidend. Also in Zeiten, wo Kriege um einen herum sind, ist die Sehnsucht vieler Zuhörer und vieler Zuschauer Liebeslieder. Oči čorne, oči strasne, oči skučie, i prekrasne. Das ist ein russisches Volkslied, was ich in dem ersten Teil Kundschafter des Friedens singen durfte.
Auf den Film kommen wir noch zu sprechen.
Ja.
Winfried Glatzeder, wenn ich davon spreche oder wenn ich es erwähnen würde, Ihre Karriere hatte eine Ost-, also eine DDR-Seite und anschließend eine Westseite. Würden Sie das auch so sehen?
Nein, ich würde das nicht ganz so sehen. Ich würde erst mal sehen, dass ich ein Beispiel für 80 Jahre Friedenszeit in Deutschland bin. So, und wenn man dann erst mal 80 ist, dann ist man natürlich in der letzten Phase seines Lebens. Und das ist eine harte Herausforderung, weil der Körper schon lange nicht mehr mitmachen will. Aber ich bin bereit, diesen Kampf auch noch aufzunehmen. Das ist ja spannender als jeder Film eigentlich. Und wenn Sie von dem Film von Margarete von Trotter reden, wo ich den Paul Levy gespielt habe. Das war auch eine spannende Arbeit, weil ich mit einer interessanten Regisseurin und vor allen Dingen mit der Sukowa und mit Olbrisky und also mit vielen Kollegen da arbeiten durfte, wo ich gesehen habe, dass auch die DEFA-Filme, die wir gemacht haben in der DDR, dass die auch einen guten handwerklichen Standard erfüllten.
Wenn ich sagen würde, die Ostseite Ihrer Biografie, Ihrer künstlerischen Biografie, war die erfolgreichere?
Ich würde schon sagen, dass ich das Glück hatte, mit drei Filmen zu DDR-Zeiten ja in die Herzen und den Verstand der Leute gedrungen bin. Das war Legende von Paul und Paula natürlich, der Film. Dann Zeit der Störche war auch nicht schlecht und Der Mann danach, der Oma kam. Das war ein Film, wo die Großmütter mit ihren Enkelkindern hingingen. Es ging darum, ein Publikum zu finden. Und das meiste Publikum, was dann auch noch erfüllt war von den Gedanken, die wir versucht haben, handwerklich über die Leinwand in den Zuschauerraum zu werfen, dass das angekommen ist. Das sind Glücksfälle. Man macht 100 Filme und am Ende bleiben vielleicht 4, die man auch heute noch, wenn die Leute davon reden, sich nicht so sehr geniert.
Auf Paul und Paula kommen wir gleich nochmal zurück, aber Sie haben mir schon eine Frage fast vorweggenommen. Ich wollte gerade kommen auf Zeit der Störche und Der Mann, der nach der Oma kam. Ja. Sie waren noch keine 30 Jahre alt und schon sehr bekannt. Sie haben gerade gesagt, es war Glück. War das auch Zufall oder auch der pure Wille zum Erfolg, dass Sie in so kurzer Zeit so 3 für die DDR-Verhältnisse sehr erfolgreiche Filme machen durften? Sie haben gedreht, da weiß man ja noch nicht, ob Sie so erfolgreich sind, aber Sie hatten so einen großen Erfolg. Wie gesagt, Sie waren noch nicht mal 30 Jahre alt.
Ja, ich hatte Glück, dass meine schlottrige Gestalt in einer Zeitenwende zum Vorschein kam. Also 65 habe ich angefangen zu studieren und 6 Jahre später habe ich dann den ersten Film, der Aufmerksamkeit erreichte, gemacht, Zeit der Störche. Dann Der Mann danach, der Oma kam und dann Paul und Paula. Das war jeweils immer glücklicher Umstand. Einmal war die Szenaristin, die an der Hochschule alle meine Arbeiten gesehen hatte, Regine Kühn, die ganz grandios ihrem Mann eingeredet hat, mach mit Glatzeder Probeaufnahmen zu dem Film Zeit der Störche und ich dann diesen Bohrarbeiter spielen durfte. Die zweite Sache war, dass Renate Holland-Moritz, eine gefürchtete DDR-Kritikerin und meine Figur, also dem Zeitgefühl entsprechend toll fand und mir dann sofort eine eigene Drehbuchfassung zukommen ließ von Graf Hunder, das hieß dann Der Mann, der nach der Oma kam, den sie mit ihrem Mann Kusche geschrieben hat. Ja, und dann ging es weiter, dass eine Regisseurin starb, die Vorbereitungen für die Legende von Paul und Paula machen sollte und den Film 6 Wochen später hätte fertig gedreht und die ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und da ist dann Plenstoff und Heiner Caro auf den verrückten Gedanken gekommen, das alles neu zu besetzen. Und da hatten Angelika Domrys und ich das Glück, dass wir dann ausgewählt wurden.
Ingrid Reschke war die Frau.
Ingrid Reschke war die Regisseurin, die den Autounfall hatte, genau.
Wir sind bei der Legende von Paul und Paula von 1973 und zählt unbestritten zu einer der erfolgreichsten DEFA-Produktionen. Ihre Autobiografie heißt auch Paul und ich. Ist dieser Film tatsächlich auch Ihr Lieblingsfilm in Ihrer Karriere, Ihre beste schauspielerische Leistung oder gibt es möglicherweise noch was anderes?
Jeder Handwerker sieht natürlich all die Fehler, die er an einem Möbelstück hätte besser machen können. Und auch ich sehe natürlich, wenn ich einen Film sehe, den ich vor 50 Jahren gemacht habe, die Fehler und so. Aber ich muss sagen, ich war wirklich in der Schlottrigkeit und in dem Ehrgeiz, erfolgreich zu sein, so authentisch. Und es gab viele Szenen, wo ich richtig toll authentisch war. Darum geht's überhaupt, weil man nur mit den authentischen Gedanken und mit den, sagen wir mal, in dem Moment erzeugten wahren Gefühl auch die Zuschauer erreicht. Und insofern bin ich da nicht nur dankbar, sondern sage, ja, hast du ganz gut gemacht.
Gibt es eigentlich eine Episode, eine Anekdote, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Naja, es ist beim Drehen ja immer so, dass man mehrere Wiederholungen macht, ehe man die richtige findet. Und Caro, der Regisseur, war kein unangenehmer Regisseur in dem Sinne, dass er gesagt hat, so eine Scheiße, was macht ihr da? Das ist ja wie Kurz Mahler. Nein, er hat gesagt, oh, so schade, ich hatte mir das so schön vorgestellt und jetzt ist das so eine Kurz Mahler Geschichte. Könnt ihr bitte nochmal versuchen, irgendwie so. Und er war aber auch raffiniert. Also er war nicht nur bittend und bettelnd, nein, er war auch raffiniert, indem er in der Liebesszene, die Angelika und ich in der Wellblech-Baracke hatten, die erste Liebesszene, die war ihm zu schnulzig. Und dann hat er also dem Requisiteur gesagt, er soll diese russische Liege, das ist so eine Campingliege, mit einer Angelsehne versehen und soll dann in der Szene auf Lichtzeichen ziehen, damit Bewegung ins Bild kommt und dass wir dann überrascht sind und vielleicht ein bisschen authentischer sind. Also die Szene ging los, er sagte Action, also damals sagt er los und wir beide waren da und dann ging unten das Fußgestell, da war Bewegung, wir waren erschrocken und dann ging aber auch das Kopfteil klappte weg und mein Daumen war in dem Gelenk drin eingezwängt, wie in einem Schraubstock und ich war innerlich so, ich hatte aufschreien können vor Schmerzen und habe aber, weil Angelika immer gesagt hat, eine Szene niemals unterbrechen, weitergespielt und diese Mischung aus Schmerz und gespielter Liebe, da hat er abgebrochen, hat gesagt, Ausschluss, fertig, warum nicht gleich so?
Wunderbar, schöne Geschichte. Ja, nun waren Dreharbeiten bei der DEFA das eine, Theaterarbeit für Sie, Winfried Glatzeder, das andere. 1969 erhielten Sie Ihr erstes Engagement in Potsdam. Zuvor gab es ja doch, so heißt es auch in Ihrer Autobiografie, eine Zitat, Rosskur in der Provinz. Parchim in Mecklenburg hat Ihnen damals offensichtlich nicht zugesagt.
Ja, es war so, dass wir als Studenten im, ich weiß nicht, zweiten oder dritten Studienjahr nochmal wie ein Reifen auf einem Prüfstand geprüft wird, ob er überhaupt belastungsfähig ist. Also wir ab nach Parchim, das war tiefste Provinz und da waren Schauspieler gelandet, die ein paar Jahre vorher an der Hochschule in Babelsberg ihr Diplom bekommen haben und die mussten jetzt Märchen spielen, die mussten jetzt laufend in Inszenierung mitspielen. Also die sind morgens ins Theater gekommen, haben kurz probiert, sind dann zum Abstecher irgendwo hingefahren, haben vor, ich weiß nicht, 500 schreienden Kindern, haben die dann ein Märchen gespielt und dann sind sie wieder ins Theater zurückgefahren, sind da ausgeschüttet worden, haben sich vielleicht kurz in der Garderobe umgezogen und sind schon zur nächsten Vorstellung im Theater in Parchim gewesen. Horror, 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 Horror. Und da habe ich natürlich nicht entschieden, ich höre mit dem Studium auf, weil das hat ja alles keinen Zweck. Nein, meine Perspektive war, du musst nach Berlin, so schnell wie möglich nach Berlin, weil da wird eben, weil mehr Zuschauer sind, die Stücke länger gespielt und meiner Faulheit entsprechend musst du nicht so viel Text lernen.
Sie waren dann aber noch 2 Jahre lang in Potsdam am Hans-Otto-Theater und dann kam die Volksbühne mit 26 Jahren.
Das Glück war nur, dass unsere Dozenten alle handwerklich hochbegabte Regisseure waren, die nur durch ein Kulturplenum aus der normalen, realen Theaterwelt rausgeschmissen wurden. Fritze Marquardt, Klaus Tragelehn, Langhoff, das waren später grandiose Regisseure in ganz Europa, haben die inszeniert. Und mit denen durften wir an der Schule lernen. Und später ging Fritz Marquardt nach Potsdam. Da bin ich mitgegangen. Und dann ging er an die Volksbühne und dann hat er mir organisiert, dass ich da ein Vorspiel machen kann. Und das hat die Leute irgendwie interessiert. Dann habe ich gleich von Heiner Müller mit Dieter Montag eine Clownsfigur gespielt, die auch dem Besson gut, der da Intendant war, gefallen hat. Und dann war das so, dass Rolf Ludwig in einer Inszenierung Der gute Mensch von Sichuan die Hauptrolle abgeben musste, weil die Brecht-Erben das irgendwie organisiert hatten. Und diese Rolle bekam ich. Es war eine riesige Herausforderung, weil das hatte mein Vorgänger Rolf Ludwig grandios gemacht. Usch Karuseit, die damalige Hauptdarstellerin Chen Te, hat mir unheimlich geholfen. Und so sind wir dann mit diesem Stück durch ganz Europa. Gleich nach 14 Tagen, Benno kam aus Paris wieder, sagt, ja, ist okay, wie der das macht. Und da sind wir nach Helsinki, dann nach Paris, nach London. Überall sind wir eingeladen worden von den kommunistischen Parteien und durften Theater spielen. Also grandios. Also ich hatte Glück, ganz einfach.
Glück am Theater, aber 1977 ist auch gut nachzulesen in Ihrer Autobiografie, Paul und ich, haben Sie dann der Volksbühne Adieu gesagt, ohne ein weiteres Theaterengagement. War das leichtsinnig oder wohl überlegt?
Nö, das war zu schmerzvoll. Also ich habe dann gebeten drum in einer Inszenierung, die hieß Hamlet, den ersten Totengräber. Muss man nicht viel Text lernen, hat man nur 2, 3 Szenen und so. Und da habe ich Benno gebeten, die Rolle zu spielen. Aber wir haben uns nicht verstanden. Er hat dann zum Beispiel gesagt, ja, spiel das doch wie ein Maulwurf. Und ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Geh noch mal zu Herrn Wegwert, und das war sein stärkster Feind, in die Regieschule, wenn du keine besseren Einfälle hast. Das heißt, das bedeutet, dass du mit dem König in Streit gegangen bist und der dich dann nur noch foltert. Ich wurde umbesetzt, ich wurde als Kleindarsteller nur noch engagiert. Also kann ich jedem jungen Schauspieler sagen, gegen den Intendanten und gleichzeitig Regisseur kein Wort oder weggehen. Ja, und dann habe ich, da ich bei der DEFA ja jedes Jahr 1, 2 Filme machte, habe ich dann ein Angebot da bekommen von dem Studiodirektor doch ins Ensemble. Und das war ja das Größte, was man sich als Schauspieler in der DDR vorstellen könnte. Ein Vertrag, da gab es glaube ich nur 10 oder 11, ein auf Lebenszeit, bis du tot bist, hättest du da Geld. Also habe ich einen Vertrag unterschrieben, wo ich einen Film pro Jahr machen musste und so. Also das waren ideale Bedingungen. Und trotz alledem war mir Theater wichtig und habe dann sozusagen gemerkt, dass auch die Theatersituation nicht nur mit meinem Streit mit Besson, sondern insgesamt immer uninteressanter wurde. Die Filme wurden auch immer uninteressanter und dann habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich eben irgendwo nach Westeuropa und guck mal da, was ist. Und dann hatte ich wiederum das Glück, dass das Schiller-Theater seinen Dramaturgen zu mir nach Hause geschickt hat, nach Ostberlin, und der gesagt hat, wenn Sie wollen, kommen Sie zu uns.
Aber beim Schiller-Theater, und jetzt kommen wir in die Zeit 1982, sind Sie denn in die Bundesrepublik ausgereist mit Ihrer Familie? Dass 7 Jahre später die DDR in sich zusammenfällt, konnte keiner ahnen. Wie bewerten Sie rückblickend diese ungefähr sieben Jahre aus künstlerischer Sicht in der Bundesrepublik, in der Alten?
Erstmal hat sich ja natürlich keine Sau um einen gekümmert. Bei der Trotter konnte ich arbeiten. Also es hat sich irgendwie ganz gut rumgesprochen, dass da einer ist, der merkwürdig aussieht und handwerklich einigermaßen in der Lage ist, als Mitarbeiter zu funktionieren. Und am Theater lief es zum Beispiel nicht so gut. Also ich habe dann gemerkt, dass da unter Gobert die Geschichte an dem Schiller-Theater gar nicht mehr so funktionierte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da war ja Zadek, zu dem ich gerne, oder Neuenfels, mit dem ich gerne hätte arbeiten wollen. Die waren dann alle schon weg, als ich von Honecker dann die Genehmigung bekam. Einverstanden, Erich stand bei meiner Ausreise. Okay, aber es ging dann so langsam wieder los und ich durfte dann auch wieder tolles Theater in Düsseldorf. Da habe ich das wahnsinnige Glück gehabt, dass Tragelehn, mein Regisseur schon an der Schule, dass der da Oberspielleiter wurde und ich 10 Jahre da die Traumrollen alle spielen konnte.
Wir können das heutzutage im Internet natürlich alles nachlesen, wann Sie wo was gespielt haben. Müssen wir gar nicht drauf eingehen. Kann man auch natürlich wunderbar in Ihrer Autobiografie nachlesen. Ich möchte noch auf 2 Rollen kommen, Winfried Glatzeder, die Sie abgelehnt haben. Nicht wissend, dass diese Fernsehproduktionen später sehr erfolgreich wurden Und beide Male sollten sie an der Seite von Manfred Krug agieren. Es geht um Daniel Druskrat, Mitte der 70er Jahre in der DDR, und dann im Westen Liebling Kreuzberg.
Ja. Ja, genau, das war ganz spannend. Also einmal war es Lothar Bellack, der inszenierte mit Manne Krug Daniel Druskrat und Angelika, und ich sollte der Partner von Angelika und von Manne werden. Und dann habe ich mir das Buch durchgelesen und es war auch schon ein bisschen unter dem Gesichtspunkt meiner Entscheidung, das nicht zu machen, dass ich eigentlich nicht mehr so ein wichtiges Buch realisieren möchte für die DDR-Ideologie. Aber auch, weil Manne Krug die tollen Dialoge hatte. Später, als Jurek Becker, der, mit dem wir ein bisschen befreundet waren, meine Frau und ich, sagte, du, mal, hab für Manne Krug hier Liebling Kreuzberg, habe ich hier ein tolles Buch, ich gebe dir mal und du sollst seinen Assistenten haben, wir Manne und ich überlegt spielen. Und da habe ich das Buch gelesen und habe wieder gesehen, Gott, da bin ich ja nur Stichwortgeber und so, das kann ich, da kriege ich den Darmkrebs. So, und das Kuriose ist, dass jetzt gerade habe ich ein Gespräch mit einer Münchner Firma gehabt, mit der Producerin, die sagt, wir machen nochmal Liebling Kreuzberg, haben Sie Lust mitzumachen? Ich sage, ja, schickt mir das Buch, wenn mir das gefällt, dann mache ich es. So, also das heißt, ja, es ist im Leben ganz merkwürdig. Ich habe ja schon einen Teil, Liebling Kreuzberg, zwar nicht als Anwalt, sondern als Fall. Im letzten Jahr kam der raus, hat den Leuten großen Spaß gemacht, mir auch, habe ich einen Rassisten gespielt. Und ja, und jetzt fragen sie, ob es weitergehen soll. Freue ich mich natürlich.
War zu sehen in der ARD. Kommen wir mal auf einen Kinofilm, der ist im Januar angelaufen, Kundschafter des Friedens 2.
Ja.
Wie im ersten Teil spielen Sie den Romeo-Agenten Harry. Das ist nicht nur ein Treffen betagter Ex-DDR-Agenten, sondern auch ein Treffen bekannter Schauspieler mit unterschiedlicher Ostvergangenheit. Was leicht wirkt wie im Film, war das schwere Arbeit oder hat das doch eine Riesenmenge Spaß gemacht?
Erstmal muss ich vorwegnehmen, wir haben alle gedacht, das geht ja ohne Michael Gwiesdek nicht. Unser Kollege, der Technikfreak in dem Film im ersten Teil war. Und dann habe ich gesehen, ja, ist ja Quatsch, man kann uns alle ersetzen. Und Michael hat eine tolle Fortführung in Katharina Thalbach, die jetzt die Technikerin spielt und grandios das macht. Und Henry Hübchen auch fast wie ich 80 und Thomas Thieme, ein toller Kollege, auch sind alles vergammelte alte Schauspieler, die aber auf Höchstleistung hoch sich arbeiten. Und wir haben das prima gemacht. Die Zuschauer sind begeistert. Nach dem großen Erfolg haben wir sogar die Hoffnung, den dritten Teil zu machen. Ich hoffe nicht erst wieder 7 Jahre später. Man kommt ja, wenn man so ein Ziel vor den Augen hat, du hast ja ein Ziel vor den Augen, dann hat man ja wieder Energie. Und dann würde auch ich beweisen, dass ich mit 87 noch ein toller Romeo bin.
Zwei Dinge möchte ich gern mit Ihnen noch klären.
Ja.
Belmondo des Ostens. Diesen Namen tragen Sie bereits seit, wenn ich das richtig gelesen habe, 69 mit sich. Seit dem Fernsehfilm Unbekannter Bürger und wegen einer gebrochenen Nase. Klären Sie uns auf, bitte.
Ja, ja. Also damals hat Ulrich Thein die erste DDR-Serie gemacht und meine Rolle hieß Belmondo. Aber nur deswegen, weil Uli Thein und ich in einem Film, wo er die Hauptrolle spielte, war ich Kleindarsteller als Student noch. Da hat er seiner Regieassistentin gesagt, such mal den mit der eingeschlagenen Nase. Die hatte ich nämlich damals schon. Den möchte ich gerne besetzen als einen offenmöpfigen Studenten hier in der Schauspielschule. Dann war für alle Journalisten die Vereinfachung Winfried Glatzeder ist zu lang. Belmondo des Ostens ist ja viel einfacher und so. Also das habe ich sozusagen ja übergestülpt bekommen, was mir stellenweise ein bisschen doof erschien. Aber jetzt mittlerweile hört sich das gar nicht so schlecht an.
Und den Original Jean-Paul Belmondo, haben Sie den jemals mal getroffen?
Nein, nein, überhaupt nicht. War auch nicht mein Typ. Da war er mein Vorbild, Walter Matthau. Das war bis heute sozusagen mein Traum, den ich mal erfüllen will als schauspielerischer Handwerker.
Und wenn ich alles, was ich über Sie gelesen und gehört habe, dann komme ich zu dem Schluss, Sie, Winfried Glatzeder, sind im besten Sinne ein Clown oder wollten es gerne sein. Tue ich Ihnen damit Unrecht?
Clown hört sich so, wie sagt man, das hört sich also eher ein bösartiges, man könnte auch sagen bösartiges, ich will nicht sagen Arschloch, aber ein bösartiger Mensch, der die Bösartigkeiten bei sich selber und bei den Menschen durchschaut und der das zum Anlass nimmt, darüber nicht nur zu reden, sondern es auch darzustellen. Also ich durfte ja zum Beispiel im Oderbruch oder in Netflix-Serie Dark, durfte ich ja alles so eine kaputten Typen spielen. Einmal den Blutsauger im Oderbruch und dann in Netflix-Serie den scheinbaren Kindermörder. Das sind tolle, tolle Rollen und insofern, je verrückter, desto besser.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie heute mein Gast waren.
Ja, ich bedanke mich auch und den Zuschauern alles, alles Gute. Ciao.
NDR Kultur.